durch die vedischen Unterweisungen entsprechend unseren Eigenschaften und Tätigkeiten an die Einteilungen des Vanashram gebunden. Es ist schwierig, diese Unterteilung zu umgehen, da sie wissenschaftlich angeordnet sind. Wir müssen daher unsere Pflichten im Vanashram-Dharm ausführen, genau wie Ochsen gezwungen sind, sich nach der Anordnung eines Fahrers zu bewegen, der an den Seilen, die an ihren Nasen befestigt sind, zieht. Erläuterung. In diesem Vers sind die Worte Tantyam Gunakarma Dhami Bihi sehr bedeutsam. Jeder von uns erhält gemäß seiner Gemeinschaft mit den Gunas, den Eigenschaften oder Erscheinungsweisen der Natur, einen Körper und wir handeln dementsprechend. Wie in der Bhagavad Gita gesagt wird, sind die vier Einteilungen des gesellschaftlichen Systems, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras, nach ihrem Guna und Karma, das heißt nach ihren Eigenschaften und Tätigkeiten unterteilt. Über diesen Punkt bestehen einige Streitigkeiten. Einige Leute behaupten nämlich, da man einen Körper entsprechend Guna und Karma des letzten Lebens erhalte, sei es die Geburt, die den gesellschaftlichen Stand bestimme. Andere sagen, dass die Geburt aufgrund der Gunas und des Karma nicht wichtig sei, da man Guna und Karma selbst in diesem Leben verändern könne. Daher erklären sie, dass die vier sozialen Einteilungen, nämlich Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra, gemäß Guna und Karma dieses Lebens stattfinden sollten. Diese Sicht wird im Srimad Bhagavatam von Narada Muni bestätigt. Das ist interessant, hier finden wir eigentlich das ist mir schon beim ersten Lesen aufgefallen, vor ein paar Jahren. Hier erklärt Prabhupada, wieso eigentlich die Brahmanas darauf kämen, dass man entsprechend der Geburt eine gesellschaftliche Position bekleidet. Und die Erklärung hierfür ist, dass sie sagen, dass man ja entsprechend des letzten Lebens, der Guna und der Karmas, der Erscheinungsweisen und der Tätigkeiten, seine jetzige Geburt hat. Nicht? Das sei somit die Geburt sei somit ein Indiz des Guna und des Karma und entsprechend dieses Guna und Karma solle man ja eingeteilt werden. Das ist ein interessanter Punkt, ein interessantes Argument. Ich glaube, dass sich diese 0815 Brahmanas, die ein Intelligenzlevel von Kinogängern haben, nicht darüber so bewusst sind. Aber das ist letztlich, was hinter dieser Annahme steht. So wir sind die Bhagavad-Philosophie sagt, Guna und Karma sind Dinge, die veränderlich sind und deswegen muss es nochmal neu definiert werden in diesem Leben, was für eine gesellschaftliche Position man annimmt. Nicht ganz ohne Interesse sehen wir da, was da der Vaishnava macht. Das sieht sehr interessant aus, was du da machst. Ist es was in Beziehung mit Service oder? Sieht so wie ein Attentäter aus, der gleich hinter dem Versasan hervorgeschossen kommt. Wer ist denn das? Spargemark, ach ja, der macht außergewöhnlich. Okay. So, diese Sicht wird im Srimad Bhagavatam von Narada Muni bestätigt. Das ist eine genaue Beobachtung in diesem Leben bedarf, um festzustellen, welche gesellschaftliche Position jemand situiert wird. Während Narada Muni Maharaj Yudhishthira über die Merkmale von Guna und Karma unterrichtete, erklärte er, dass sich die Einteilung der Gesellschaft nach diesen Merkmalen richten müsse. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch in der Familie eines Brahmana geboren wurde, die Eigenschaften eines Shudra zeigt, dann soll er auch als Shudra bezeichnet werden. Ebenso sollte ein Shudra, der brahmanische Eigenschaften besitzt, als Brahmana angesehen werden. Das Vanashram-System ist wissenschaftlich. Wenn wir deshalb die Einteilung des Vana und Ashram den vedischen Unterweisungen entsprechend annehmen, wird unser Leben erfolgreich sein. Ohne dass die menschliche Gesellschaft auf diese Weise aufgeteilt und organisiert wird, kann sie nicht vollkommen sein. Im Vishnu Puran wird hierzu gesagt, Varashrama Saratva Urushena Parakuman Vishnu Arabhyate Panta Nanya Tat Toshakaranam. Die höchste Persönlichkeit Gottes wird durch die richtige Ausübung vorgeschriebener Pflichten innerhalb des Vana- und Ashram-Systems verehrt. Es gibt keinen anderen Weg, die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen. Man muss sich innerhalb der vier Vanas und Ashramas befinden. Die gesamte menschliche Gesellschaft ist dazu bestimmt, Vishnu den Herrn zu verehren. Gegenwärtig jedoch ist sich die Menschheit nicht darüber bewusst, dass dies das letztliche Ziel und die Vollkommenheit des Lebens ist. Deshalb sind die Menschen darin erzogen worden, statt Shri Vishnu Materie zu verehren. Nach der Richtung zu urteilen, die moderne Gesellschaft einschlägt, denken die Menschen, sie könnten in ihrer Zivilisation voranschreiten, indem sie Materie benutzen, um Wolkenkratzer, große Straßen, Autos und so weiter und so fort zu bauen. Eine solche Zivilisation muss als materialistisch betrachtet werden, da die Menschen das Ziel des Lebens nicht kennen. Das Ziel des Lebens ist es, Vishnu zu erlangen. Doch anstatt ihn zu erlangen, werden die Menschen von der äußeren Manifestation der materiellen Energie verwehrt. Der materielle Fortschritt ist deshalb blind. Und die Führer dieses Fortschritts sind ebenfalls blind. Sie führen ihre Anhänger in die falsche Richtung. Es ist deshalb das Beste, die Anweisungen der Veden, die in diesem Vers als Yadvachi bezeichnet werden, anzunehmen. Jeder sollte in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen herausfinden, ob er ein Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Shudra ist. Sollte dann dementsprechend ausgebildet werden. Dann wird sein Leben erfolgreich sein. Ansonsten befindet sich die ganze Gesellschaft in Verwirrung. Wenn die menschliche Gesellschaft entsprechend dem Vana und Ashram wissenschaftlich unterteilt wird und wenn die vedischen Anweisungen befolgt werden, dann wird das Leben eines jeden, ungeachtet seiner Stellung, erfolgreich sein. Es ist nicht so, dass nur die Brahmanas auf die transzendentale Ebene erhoben werden und die Shudras nicht. Nein, vielmehr werden sie alle, sowohl die Brahmanas als auch die Kshatriyas, Vaishyas und Shudras bei Befolgung der vedischen Anweisung auf die transzendentale Ebene erhoben, wodurch ihr Leben von Erfolg gekrönt sein wird. Die Unterweisungen der Veden sind klare Anordnungen, die von der höchsten Persönlichkeit Gottes gegeben werden. Das Beispiel, das in diesem Vers aufgeführt wird, besagt, dass Ochsen, denen Stricke durch die Nasen gezogen wurden, sich entsprechend dem Befehl ihres Lenkers fortbewegen. Ebenso wird sich der vollkommene Weg für unser Leben zeigen, wenn wir uns an die Unterweisung der Veden halten. Wenn wir diese jedoch nicht befolgen, sondern nach unseren launhaften Vorstellungen handeln, wird unser Leben aufgrund unserer Verwirrung ruiniert sein und in Verzweiflung enden. Tatsächlich sind die Menschen gegenwärtig verwehrt, da sie den Unterweisungen der Veden nicht folgen. Wir sollten deshalb diese Unterweisung, die Brahma Priyavrata gibt, als den wirklichen wissenschaftlichen Weg, der das Leben zum Erfolg führt, annehmen. Dies wird in der Bhagavad Gita ebenfalls bestätigt. Ya Shastra Vidim Utsritya Vartate Karmakarata Nasasidim Avapnoti Nasukam Naparam Satim. Wenn wir uns in unserem Leben nicht nach den Anweisungen der Shastras, der Veden richten, werden wir niemals Erfolg erlangen, vom Glück oder einer Erhebung auf höhere Lebensstufen ganz zu schweigen. Ganz kurz, bevor wir beginnen, was ist jetzt der Status quo mit diesem Fenster? Guckst du mal, ist es geöffnet, ist es zu, ist es ausgerenkt? Nein, es geht nur um den Bericht, Parashaya. Es ist offen. Ich würde vorschlagen, dass wir genug Sauerstoff haben, außerdem wird diese Straße uns nicht viel mehr zufügen können, sondern nur ein paar Kohlendioxide. lass uns doch das schließen jetzt, weil es laut ist und schließen das ist. Gut. Gut, let's go. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paskatyari Satarine Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
In Indien sieht man zum Teil noch Ochsen, die mit Stricken an der Nase geführt werden. Wenn immer die Ochsen sich nach diesem Zug, welches durch den Fahrer ausgeübt wird, richten, dann gehen sie sehr gut. Aber zum Teil kommt es vor, dass die Ochsen aufgrund eines anderen Zieles oder einer rebellischen Natur sich gegen die Lenkung durch den Fahrer sträuben. Und dann bricht also die Brutalität aus hoch 10. Also man kann dann sehen, wie die Ochsen da mit Gewalt an den Nasenlachs gezogen werden, zum Teil gepeitscht werden. Schaum tritt vor die Augen, oder vor die Maul, vor das Maul und die Augen. Sieht man nur noch das Weiße, weil sie sich vor Angst so hin und her bewegen. Das ist das Beispiel hier. Wenn man den Anweisungen der Vedas folgt, geht das Leben sehr komfortabel voran. Wenn man es aber nicht tut, dann geht das Leben, das materielle Leben los. Es gibt 5 Stufen dieses terrorhaften Daseins des materiellen Lebens. Papa, Papa, ja. Das heißt, dass man hart arbeiten muss im materiellen Leben, doch nicht glücklich werden. So hart arbeitet, dass einem der Schaum vor dem Mund tritt. Der Buchstabe P kommt von Fehlena, das heißt Schaum. Man hat Paya, große Angst um die Zukunft. Man hat materiellen Leben, also aus dem Seile der vedischen Unterweisung verlässt. Große Furcht. Der Tod, Mrityu, trifft ein. Materialleben. Und so werden 5 existenzielle Zustände der Angst eigentlich beschrieben. So jeder, der einmal in Indien diese Ochsen gesehen hat, meistens so sieht man es heutzutage, das Beispiel ist ja ein klassisches Beispiel, man sieht mehr Wasserbüffel immer in Indien als bei den Ochsen, die vor Kranen gespannt sind. Wer solche armen Tiere gesehen hat, weiß genau, wie stark die leiden. Und dieses Beispiel wird halt gegeben für materielles Leben. Materielles Leben in dem Sinne, dass man die vedischen Unterweisungen verlassen hat und zu Ruinen kommt. Im 6. Kanto gibt es ein Gebet zu Srila Vyasadeva oder besser zu Kapila Muni. Ach, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wo der Betende also die Bitte stellt: Bitte mach, dass ich niemals aufgrund von Verrücktheit den vedischen Unterweisungen nicht mehr Folge leiste. Das ist ja ein Gebet für einen Devotee, taucht auch in Narayan Kavacha. Denn so wie wir diesen Unterweisungen der vedischen Schriften nicht mehr folgen, kommen wir in den Zustand, der durch das Beispiel des Ochsens gekennzeichnet ist. Wir werden von der ganzen Brutalität der materiellen Energie bestraft durch unseren Fehltritt. Nun, es ist nicht so einfach, auf dem Pfad der vedischen Unterweisung zu bleiben, aber es ist wichtig. Selbst für Lord Brahma ist es nötig, dieses Gebet auszusprechen. Er sagt zu Beginn der Schöpfung: Mein lieber Herr, bitte mach, dass ich immer unter den sicheren Schirm, den schutzgebenden Schirm deiner Unterweisung handle und agiere. Denn Brahma ist in der schwierigen Situation, dass er sehr viel mit materieller Mentalität zu tun hat. Gar nicht mal seiner eigenen, sondern der Mentalität der bedingten Seelen, denen er ja entsprechend ihrer Mentalität neue Körper gibt. Er sagt also praktisch: Nun, du hast die Mentalität, für dich ist der Körper einer Maya-Devi entsprechend und formt dann die einzelnen Konturen dieses Körpers, dieser Rupa, indem man da die biologischen Anlagen reingibt in den Körper, sodass dann dieses Lebewesen tatsächlich Männer um die Hand wickeln kann. Oder sagen wir, der Körper eines Rambos, der dann im Film, oder Arnold Schwarzenberger, der dann im Film kleine Neger versorgen kann oder solche Sachen machen kann. Er hat also sehr viel zu tun mit dieser materiellen Mentalität und wird durch diese materielle Mentalität auch zum Teil stark beeinflusst. Nicht? Ihr wisst es selber, wenn man nach einer Woche Sankirtan wieder zurück in den Tempel kommt, ist man froh, wenn ein schöner Kirtan da ist, der mit großer Kraft und Intensität einen ein wenig von den Restspuren dieser schlechten Gemeinschaft befreit und einfach auf eine transzendentale Ebene erhebt, wo die Eindrücke der vergangenen Woche nicht mehr jedenfalls prägend vorhanden sind. So ist es auch mit Lord Brahma. Der betet darum, dass er unter dem Schutz der Unterweisung bleiben darf und eben nicht aufgrund der schlechten Gemeinschaft, die er hat, dieser materiellen Mentalität der Bedingungen, zu Fall kommt und einfach dann aus Verrücktheit eigentlich, die Unterweisung der vedischen Schriften nicht befolgt. Man sieht es, wenn so ein Ochse ausbricht. Wir hatten auf Padayatra einmal einen Elefanten dabei, Lakshmi hieß sie. Und wenn immer die Wasserbüffel diesen Elefanten sahen, der war in Bengalen. In Bengalen gibt es nicht so viele Elefanten. Es gibt den bengalischen Königstiger, aber nicht den bengalischen Elefanten. Also das ist ein... Die sind mehr im Süden, soweit ich weiß. Und hier im Norden, bei Rishikesh und bei Himalayas. Da sind die. So, wenn die dieses Ungetüm von Elefanten sahen, diese Wasserbüffel, dann wurden die richtig crazy. Sprangen und in Indien ist das ja immer alles ganz dramatisch. Dann zogen die Kahnen hinterher und das rollte dann den Damm herunter in das Wasser und die Leute. Also war eine riesen Szene, also wirklich. Die Bodies dann ganz stark. Das natürlich auch fürchterlich leid, dass also jetzt das alles kopfheißer den Berg runterging, nicht? Und ich mag mich noch daran erinnern, die wurden richtig crazy und haben dann sich überhaupt nicht mehr beruhigt und immer mehr, dann drehte sich der Wagen um, sie wurden da eingezwängt und ach, das war also schlimm. So ist es auch, wenn die in dem Augenblick, wo man nicht mehr die Unterweisung befolgt und einfach ausbricht, es ist eigentlich nicht zum Besten. Man spürt es auch, wenn man ausbricht, aber man wird so verrückt gemacht von den niederen Erscheinungsweisen, dass man sich einfach überhaupt nicht mehr drum kümmert und sagt: I don't care, mir ist gleichgültig, jetzt ist etwas anderes in meinem Programm als Folge. Man verwickelt sich und verstrickt sich, wie eben ein trauriges Beispiel. Gut, jetzt würde ich sehr gerne ein bisschen behandeln, wie eigentlich unser Bewusstsein ursprünglich ausgestattet ist, sodass wir nicht und was geschieht, wenn wir durch das materielle Ego, das falsche Ego, dazu geführt werden, unsere Unabhängigkeit zu missbrauchen und uns eben nicht für Krishna und das Befolgen der Unterweisung in den Schriften entscheiden. Ich denke, das ist deswegen von Interesse, aus zwei Gründen von Interesse. Der erste Grund ist, es ist gut zu verstehen, was unser Ausgangspunkt im Krishna-Bewusstsein ist, nämlich als gefallene Seele, um dann weiterzugehen. Es ist aber auch gut, um uns zu beschützen, falls wir einmal in unserem Leben in eine Situation hineinkommen, wo wir nicht so nach den Unterweisungen uns richten können. Das ist etwas, was geschehen kann bei Jungvermählten, das ist etwas, was geschehen kann bei Brahmacharis, die auf der Straße stehen und immer mit dieser materiellen Mentalität zu tun haben. Das ist also etwas, was schon in einem Kali-Yoga-Atmosphäre stattfinden kann, wo einfach die materiellen Erscheinungsweisen sehr, sehr stark sind. Das heißt hier, wir wollen das zuerst ganz philosophisch machen, ist ein bisschen trocken, aber für jemanden, der philosophisch denken kann, natürlich doch sehr brisant und sehr, sehr viel sagen. Es ist dem dritten Kanto, Kapitel 26 entnommen, Text 21. Ich lese euch mal den Sanskrit-Text vor. Yatatsatva gunam svacham shantam bhagavatapadam yat ahu vasudevakyam chitam tanmat mahatmakam. Also ich weiß nicht, ob ihr genau mit mir seid. Wir wollen versuchen zu analysieren, oder uns irgendwie verstehen, was wir tun können, damit wir nicht zu Fall kommen. Wir sind bereits sehr stark zu Fall gekommen, dadurch, dass wir den materiellen Körper angenommen haben. Es liegt auf der Hand, dass wir während unseres Lebens einfach herausgefordert werden. So, hier sagt Lord Kapila in dem Kapitel fundamentale Prinzipien der materiellen Natur: Die Erscheinungsweise der Tugend, die der klare, nüchterne Zustand ist, in welchem man die Persönlichkeit Gottes versteht und den man im Allgemeinen als Vasudeva oder Bewusstsein bezeichnet, wird im Mahatattva sichtbar. So, dieser Zustand der Reinheit, in dem man auch seine spirituellen Sinne hat und Krishna wahrnehmen kann, dieser Zustand der Reinheit ist auf der Shuddha-Sattva-Ebene. Jeder, der eine echte transzendentale Verwirklichung Gottes macht, wie zum Beispiel Narada Muni, der ja Krishna sieht, oder Durvasa Muni, das kriegen wir schon hin, also. Oder, wir müssen uns drehen. Yes. Danke. Sind auf der Ebene der Shuddha Sattva, wenn sie Krishna sehen. Ein wichtiges Symptom eines Schwindlers, eines Prakriti Sahajiyas ist, dass er glaubt, mit materiellen Augen Gott zu erkennen und zu realisieren. Nicht wie diese kleinen Geister in Vrindavan, die die Matajis manchmal verlocken. Lass uns hinter einen Busch gehen und Rasalita feiern, damit wir Krishna ein bisschen näher kommen. Das gibt Matajis, die, ihr lacht darüber, aber es gibt Matajis, die nach Vrindavan gekommen sind und solche, also solche Vorschläge gehört haben, um die spirituelle Ebene zu erreichen. Und es gibt auch solche, die das in ihrer Naivität von der Philosophie auch angenommen haben. So, das ist eines der Irrtümer, dass man glaubt, durch materielle Sinne den höchsten Herrn zu erreichen, obwohl in den Schriften immer wieder gesagt wird, dass die materiellen Sinne nicht die Eigenschaft haben, den Höchsten zu erkennen. Sie sind stumm, so heißt es. Atasi Krishna Nama Adina Bhavet Krayam Indriyai. Man kann nicht durch materielle Sinne den höchsten Herrn verstehen. Nur möglich, wenn die Sinne geläutert werden und man zu dieser Stufe der Shuddha Sattva aufsteigt. Diese Vasudeva-Erweiterung des Bewusstseins oder Shuddha Sattva-Ebene nennt man auch Krishna-Bewusstsein, denn sie ist von allen Spuren materieller Leidenschaft Unwissenheit frei. Dieser klare Zustand des Verständnisses hilft uns, die höchste Persönlichkeit Gottes zu kennen. So, das ist also ein Punkt. Und wenn in diesen Zustand des Bewusstseins hinein, der klar, süß und unbeweglich ist, ist dort wie ein See, könnt ihr euch vorstellen, der einfach unbeweglich rein
in irgendwelchen schönen Himalaya-Höhen existiert, ohne Umweltverschmutzung. In diesem ursprünglichen Bewusstsein, das ist unser ursprüngliches Bewusstsein. Und wenn wir natürlich mit der materiellen Natur in Kontakt geraten, mit unserer materiellen Natur, dann gibt es eine Umwandlung, eine Vikaritvam heißt es, eine Vikara, eine Umwandlung, die stattfindet, wo dieser natürliche Zustand des Bewusstseins verunreinigt wird. Und zwar tauchen die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur auf und formen auf dieses reine Bewusstsein oder bringen in dieses reine Bewusstsein verschiedene Manifestationen des falschen Egos. Man entwickelt verschiedene Upadis, verschiedene, eine materielle Natur. Und je nachdem, wie man diese materielle Natur entwickelt hat, wird man dann natürlich tätig, die Kriya-Shakti heißt es, die Tätigkeitsenergie wird dann manifestiert von jemandem. Um es mit einfachen Beispielen zu kennzeichnen, es gibt solche, deren Bewusstsein durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit sehr klar getrübt wird und die dann eine große Neigung zu haben, zu Schlaf haben. Das bezieht sich jetzt wirklich nicht auf die Vaishnavas, die ein bisschen müde sind. Das war gestern wirklich ein sehr vollgepackter Tag. Wir sprechen jetzt von den sehr bedingten Pferden, die eine depressive Haltung oft haben, die sich völlig identifizieren mit ihrem Arbeitsplatz, diese kleinkarierten Geister, schwäbische Mentalität, sage ich mal, die Deutschen dazu, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, die fränkische oder die norddeutsche hat wahrscheinlich auch Spuren der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Sind also verschiedene Typen, die dann auftreten. So, der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, der immer noch was braucht. Was immer er hat, er braucht immer noch was dazu. Solcher Mensch denkt, der kann überhaupt gar keine wirtschaftliche Entwicklung in Ruhe betreiben, weil er immer noch mehr hat. Das Bhagavatam spricht von einem Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissen. Also heißt, selbst wenn er den ganzen Planeten hat, schaut er gierig nach dem Himmel, um ihn zu erobern. Das ist ein fürchterlicher Zustand des Bewusstseins. Und dann gibt es den Menschen in der Erscheinungsweise der Tugend, der zufrieden ist mit dem, was da ist. Und so. Prabhupada sagte einmal, der in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist hilflos, helpless, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist hopeless, hoffnungslos, und der in der Erscheinungsweise der Tugend ist happy. Helpless, hopeless und happy. So, nun, um jetzt zu diesem ursprünglichen reinen Bewusstsein zurückzukommen, gibt es zwei Prozesse. Der eine ist, dass man sich, und das ist wichtig, weil hier oft ein Missverständnis unter den Devotees besteht, dass man sich im Vanashram-System nach den Unterweisungen des höchsten Herrn, nach diesen bindenden Unterweisungen ausrichtet und seine Pflichten so erfüllt. Und die andere, schnellere Methode ist, dass man sich seinem spirituellen Meister hingibt. Wir beten jeden Morgen, ich habe jetzt kurz, Chitete Kodiya Aikya. Wie ist nochmal die Linie davor? Guru Mukha Padma Vakya, Chitete Kodiya Aikya. Dass wir hoffen, die Unterweisung von unserem Spiritual Meister zu erhalten und durch diese Pflichten, die wir dann zugeteilt bekommen, geläutert zu werden im Chitta, im Bewusstsein. Das ist der Prozess, den wir als Vaishnavas ausführen. Nun, manches Mal ist es so, dass wir diesen Unterweisungen, dass wir nicht eine so direkte Beziehung zu unserem Spiritual Meister haben. Das war uns einfach nicht klar, philosophisch und auch innerlich nicht, als wir anfingen mit dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins, wird andere da vielleicht aus vorangegangenen Leben einen Vorteil uns gegenüber haben. Muss man zumindest die Unterweisung der vedischen Schriften befolgen, sodass man nicht ausbricht aus dieser Führung, die da ist für den Menschen, sodass er den spirituellen Fortschritt machen kann. Und so nicht aufgrund von Verrücktheit einfach zu Fall kommt, wie dieser Ochse mit dem Kopfheißer, wenn der Kopfheißer den Damm runtergeht. Das ist wichtig. So, diesen Vorgang, rein zu werden im Bewusstsein, wird also auf zweierlei Weise gemacht. Den allmählichen Weg durch den Vanashrama oder den schnelleren Weg durch eine Diksha, eine Einweihung, wo man selbstverständlich mit dem richtigen Bewusstsein herangeht und einfach mit dem Wunsch unterwiesen zu werden und geführt zu werden. Denn dass wir geführt werden müssen, so oder so, ist eine unabwendliche Fakt unseres Menschseins. Jeder Mensch wird geführt an dauerndem Band. Vacho Vega, es wird da von den Vachas gesprochen, von den Trieben oder den Drängen, so übersetzt. Es ist eigentlich sehr nice, dieser Ausdruck, den wir haben, den Drang. Der Trieb ist so vorbelastet von der freudianischen Psychologie. Irgendwie mit Drang ist eigentlich viel besser noch angesetzt. Ich hatte manchmal vor Prabhupada dieses Zitat gegeben, ich möchte es hier auch nochmal geben. Du musst hier drücken, das ist der ganze Trick des Wachbleibens. Also, wir alle haben dieses Problem, besonders Montagmorgen. Einfach hier, man muss hier die Wachpunkte, das Akkuplastur nennt sich das, wenn man es gut macht, kann man sofort wach werden. Also wirklich. Du musst so lange, bis du den Schmerzpunkt hast. Ja, musst du warten. Geht das? Oder ich erzähle gleich einen Witz, das geht auch meistens, denn wird man einfach. Da bricht man aus dem Schema raus und dann ist man, sieht man dann aufs Neue kein Gleichen. Aber es muss natürlich auch passen in den philosophischen Rahmen rein. Das wäre so banal und so billig alles. So der. Ich habe jetzt einfach ein deftiges Beispiel, jetzt kriege ich euch alle. Passt auf. Wenn jemand, kennt ihr diese Situation? Da will jemand etwas von einem, aber man hat einen Drang im Unterleib. Es war gestern so. Gestern kam Lalita mit einem ganzen Haufen Schreibarbeit hin und wir hatten uns auch verabredet. Der Gabayer war auch schon da und plötzlich ging das, das nicht zu grafisch zu machen, nur um euch nachzudenken. Jedenfalls der Drang war da und dann muss man sagen, so, ich muss alle Verabredungen jetzt unterbrechen und sei es mit dem König der Welt, das geht jetzt im Augenblick nicht, ich muss ein gewisses Hörnchen jetzt aufsuchen zu einer privaten Sitzung. Das ist ein Drang. Da kann man nicht gegen an. Das muss man, da muss man folgen. Das ist das Beispiel. Ihr kennt wahrscheinlich diese Situation aus ähnlichen, feindlichen, menschlichen Momenten. So sind die, es gibt es 6 Vachas. Der Drang zu sprechen, Vacho Vega, was? Wie Las Vegas, nicht? ja, die Vegas, Entschuldigung, nicht Las Vegas eigentlich. Die 6 Dränge, der Drang zu sprechen, auch wenn es Unsinn ist, man muss noch was dazu sagen. der Drang zu denken, ist unglaublich stark, dieser Drang. Es ist nicht so, wie stark der Drang zu denken ist. Man muss sich das mal bewusst machen. Immer geht das, denk, von morgens bis abends, selbst im Schlaf hört das nicht auf. Fürchterlich. Dann der Drang, zornig zu werden, auch leider sehr, sehr stark ausgefeilt. Srila Vishwanatha war die Thakur beschreibt das als instinktiver Zorn. Wie so ein Instinkt, wie so ein der Lockruf der Natur, nicht? Der Drang, dann das der Zunge, und dann kommt der Bauch Und dann kommt, darüber spricht man nicht. Diese sechs Dränge sind also sehr, sehr ausgeprägt im materiellen Leben und pushen das Lebewesen. Das nennt sich wirklich Fremdbestimmung, kontrolliert. Und wenn wir nicht jetzt freiwillig die Kontrolle des Vana-Sham-Systems der vedischen Schriften annehmen oder freiwillig die Kontrolle unseres spirituellen Meisters, oder man kann auch beides machen, das ist auch sehr gut, dann geht es einfach nicht voran mit unserem Leben. Dann werden wir weiter so Ping-Pong-Bälle in den Händen unserer Dränge sein und Lieder singen wie ich bin frei, ich kann tun und lassen, was ich will, wie unsere heutige Gesellschaft, die ja sehr zum naiven Denken neigt. Deswegen Bewusstseinsreinigung ist ständig und muss ständig die wichtigste Aktivität eines Vaishnavas bleiben. Denn vom Bewusstsein aus entscheidet sich das unser Leben. Wir jedoch, hier alle, sind im Club der kleinen, der großen Revolte eingeschrieben. Wir sind hier hergekommen aus einem Revolutionsgeist, auf den man nicht stolz sein kann, weil er nur Leid gebracht hat, und haben die Mentalität, von vornherein uns gegen Kontrolle zu wehren. Auch gute Kontrolle. Das ist schlimm für uns. Das ist etwas, wo wir nicht glücklich werden, wenn wir das hören. Auch wenn man zu den Devotees spricht und sagt, ihr müsst folgen, kann man nicht über Krishna ein bisschen sprechen oder ein schönes Krishna-Lila erzählen. Das ist nicht angenehm und das hat einen bestimmten Grund. Einen sehr interessanten Grund. Das liegt daran, an zwei Gründen oder drei. Ich will jetzt mal zwei aufzeigen. Jagadananda Pandit schreibt darüber im Prima Vivata, dass dieser Geist uns gegeben ist, um Krishna zu vergessen. Der Geist hat eine ganz bestimmte Natur, die heißt Chanchala, flackerhaft zu sein, und es widerstrebt seiner Natur, sich auf eine Sache auszurichten und bei einer Sache zu bleiben. Wenn man den Geist auf etwas richtet, wird er von vornherein, das ist seine Natur, da ausbrechen wollen. Chanchala himana Krishna, sagte Arjuna. Arjuna sagt zu Krishna, du hast gut reden, so mir von Yoga, Sinnes- und Geisteskontrolle zu erzählen. Mein Geist ist stürmiger als der Wind. Hat irgendjemand schon mal probiert, den stürmischen Wind einzuhalten? Er sagt das ganz offen. Er spricht nicht irgendwie so um die Sache herum. Er nennt das Problem. Stimmt auch. Man hat in der modernen Psychologie rausgehört, dass die Hauptaufmerksamkeit, also die Zeit, wo man aufmerksam sein kann, 30 Sekunden beträgt, dann flutscht der Geist schon wieder weg. Geht schon wieder weg. So lange hält man gerade bei der Sache. Ihr könnt es mal probieren, indem ihr euch hinsetzt und versucht, den Geist auf ein Thema zu fixieren. Einfach so, nochmal. Ihr werdet sehen, das geht nicht. Denn der ist weg. Das ist, was wir gekriegt haben, weil wir es wollen. So ein flackerhaftes, junges, also altes Monster eigentlich, weil es uns nicht nur während eines Lebens begleitet, sondern von Leben zu Leben. Es besteht eigentlich nur eine Möglichkeit, diesen Geist, den muss man dadurch einholen, dass etwas anziehend ist. Wenn der Geist angezogen ist, dann wirkt es. Zum Beispiel bestimmten Formen der Sinnbefriedigung. Angenommen, man isst ja, also von Sinnbefriedigung, man isst etwas Gutes, Lasagne, sagen wir mal, mit Tomatensauce drauf. Dann denkt man nicht plötzlich, sagen wir mal, ja, an die Kasko-Vollversicherung oder so etwas, sondern man ist bei der Lasagne drin, nicht, weil wenn man angezogen ist. Angenommen, die Kasko-Vollversicherung ist jetzt nicht eines der Hauptprobleme, unter denen man gerade zu leiden hat. Nicht? So, der Geist, der angezogen ist, kann sehr leicht kontrolliert werden. Der Geist ist aber so lange nicht angezogen zu Krishna, wie er verunreinigt ist durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, Leidenschaft und Unwissenheit insbesondere. So lange fühlt er sich nicht angezogen. Man kann es so richtig machen. mit irgendeiner beliebigen, x-beliebigen Zuhörerschaft erzählt man über Krishna einfach, die schlafen alle ein, werden unruhig und rastlos. Und dann kann man die Schiene wechseln und irgendwelche so Beispiele aus der modernen Psychologie bringen. Dann sind sie plötzlich alle da. Und denkt, das muss ich genau hören. Und dann hast du mal einen Zettel und das mitschreiben. Nicht? Man kann das richtig sehen in der Zuhörerschaft, wenn man öffentliche Vorlesungen gibt und so ein bisschen beobachtet, was wie aufgenommen wird. Man ist da einfach hilflos, wenn die niederen Erscheinungsweisen da sind. So. Eine andere Möglichkeit, das Bewusstsein sehr schnell zu reinigen. Also der spirituelle Meister muss immer irgendwo da drin sein, nachdem man Diksha hat, ist einfach eine wichtige Devotee-Freundschaft. Es gibt zwei Arten von Freunde. Ich bin also sehr glücklich, viele von euch haben Briefe an mich geschrieben oder mit mir schon diskutiert über diesen Thema. Wie können wir es verhindern, dass die Devotee-Freundschaft abgleitet und irgendwie, dass ich dann irgendwelche materiellen Emotionen hineinspielen, dass man einerseits mal miteinander befreundet war und wirklich auch viel Gewinn aus dieser Beziehung gezogen hatte, aber dann plötzlich wird das irgendwie sauer und man redet nicht mehr miteinander. Das Sangetan, das hier das Beispiel beim Sangetan aus, dass plötzlich es ist schon vorgekommen, dass jemand angedroht hat, ich stürze mich jetzt bei fahrendem Auto aus dem Auto. Gibt es alles bei uns. Nicht, weil die Beziehung plötzlich umgekippt ist. So leicht von wie es ist, passiert manchmal. Vielleicht nicht so stark und extrem. Ich glaube, unsere Gäste mit Hochstimmung weitergehen. Ja, wenn sie lange mir zuhört, kriegt er Zweifel. Wenn man es richtig anfängt schon. Auf diese Art und Weise werden manche Devotee-Beziehungen kippen auch um. Und der Unterschied ist, kann man suchen in Sanskrit-Wörtern. Ein wirklicher Freund wird als Sudit bezeichnet. Sudit heißt jemand, das taucht auf in zwei Versen, einmal der Gita und ein Bhagavatam-Vers. Der Gita sofort, Bhaktaram Yajyatapasam Sarva Loka Maheshwaram Suridam Sarva Bhutanam. Er ist der Freund aller Lebewesen. Das ist eine Bezeichnung von Krishna. Suridam Sarva. Und Prabhupada erklärt dieses Surid oder Suridam, indem er das Beispiel eines Vaters gibt. Dem Vater ist gleichgültig, wie sein Sohn oder seine Tochter sich ihm gegenüber einstellt. Er ist immer voll mit den ernsthaftesten Wohlwünschen. Es ist sogar so zu sehen, dass wenn ein Vater sieht, dass sein Sohn oder seine Tochter besonders leidet, dann ist er noch barmherziger inkliniert. Das ist ein Suridam. Ein Sadhu wird auch als Surit bezeichnet, denn er nimmt nicht die Vergehen eines anderen ernst, sondern kann durch Chanti, durch die Eigenschaft des Vergebens, ihn vergeben und sie ihn dennoch wohlgesonnen sein und ihr Bestes wollen. Sadhu wird auch Suridam, Sarvadehinam heißt es in Bhagavatam Vers. Bei Krishna sagen wir Suridam Sarvabhutanam und beim Sadhu in der Beschreibung ist genau das gleiche ausgedrückt. Sarvadehinam, zu allen verkörperten Lebewesen ist der Sadhu freundlich. Es gibt das Beispiel von einem Sadhu, der einmal zu einem Teich hinging und da war ein Skorpion auf einer Borke, Borke also wie Baumrinde, und es kippte immer um, diese Borke, und der drohte im Wasser zu versinken. Der Sadhu aber kam und wollte dem helfen, wieder richtig zu schwimmen. Der Skorpion nun hat seiner Natur entsprechend so mit dem Hinterteil so nach ihm geschlagen. Und der Sadhu hat es einfach umgegangen und wollte ihm also helfen. In dem Augenblick kam ein Passant vorbei und sagte, was bist du denn für ein verrückter Mensch? Also, vielleicht nicht so, sorry. Was bist du für ein verrückter Mensch? Siehst du nicht, er will dir Böses? Kann er tun, seine Natur, seine materielle Natur wird motivieren. Heißt das, dass ich meine Natur aufgeben sollte? So, das ist ein Zulit, der diese Haltung hat. Das ist ein echter, wohlmeinender Freund und das ist der Reihe. Den findet man selten, wie ihr schon gemerkt habt, in der Beschreibung. Die andere Beschreibung für Freund, das Sanskrit-Wort heißt Mitra. Mitra ist ein Freund und dieser Freund bringt in die Freundschaft hinein immer ein Motiv. Er möchte zum Beispiel gut aufgehoben sein in der Freundschaft oder mit einem interessanten Menschen zusammen sein. Er hat eine bestimmte Erwartung. Er möchte vielleicht irgendwelche Vorteile dadurch haben. Was ich meine jetzt rein, ich will das nicht verurteilen, das ist einfach die Art, wie Freundschaften in der materiellen Natur gemacht werden. So, solange man ein Mitra zum Freund hat, jemanden, der sich mit dieser Erwartungshaltung in die Freundschaft hineingibt, kann es leicht sein, dass es zu einem Schaden kommt in der Freundschaft oder in der Beziehung, weil die materiellen Motive nicht, also weil die Motive, ich will gar nicht das so verurteilen sagen, die Motive erfüllt werden. Deswegen ist es für Menschen, die nicht mit einem Sadhu zusammen sind, wichtig zu erkennen, was für eine Art der Beziehung es ist und ein einigendes Prinzip zu erkennen, nämlich den Dienst, den man zu einem Sadhu tut. Wer sich darauf fixieren kann in seinem Leben, auf den Devotional Service, kann auch mit einem Mitra zusammenleben. Denn auch der Mitra will ja Krishna bewusst werden. Man muss nur ganz genau wissen, hier ist unsere Mission und das ist das, was uns verbindet. Man kann eigentlich nur von einem Sadhu diese Sudit, diese tiefe Hilfe unter allen Umständen kriegen, auch wenn es einmal, wenn man mal wirklich hilfebedürftig ist und vielleicht sogar in Maya ist und so weiter und so fort. Deswegen, solch ein Sadhu zu finden, ist die einzige Möglichkeit für uns, zufrieden zu kommen in der materiellen Existenz. Denn wenn wir nicht diese Zuwendung finden, diese Krishna-bewusste Zuwendung, werden wir nicht richtig glücklich werden. Jetzt habe ich nicht gesagt, ich habe eben ein Klicken in den Zuhörerhirnen gehört. Klick, das heißt, nur mit einem Sadhu, mit einem richtigen Sadhu kann man Gemeinschaft legen, mit den anderen nicht. Das ist ein Trugschluss, das ist nicht, was gesagt worden ist. Wir brauchen die Gemeinschaft mit mit Devotees oder mit Menschen auf der gleichen Stufe der Entwicklung wie wir. Wir müssen nur wissen, damit diese Freundschaft nicht umkippt, wie Traubensaft, der alkoholisch wird, müssen wir dieses einigende Prinzip, den hingebungsvollen Dienst, verstehen. Ich selber habe in meinem Leben 7 Jahre mit Ashok Kumar, bin ich gefahren, eine Zeit, wo ich sehr glücklich und dankbar bin, sein Devoti, der eine ganz und gar entgegengesetzte Natur hat. Wir sind so verschieden wie Tag und Nacht. Also wirklich. Es gibt keine größeren Gegensätze. Aber es ging sehr nice, weil es gab große. Manchmal mussten wir die jungen Devotis rausschicken, wenn wir miteinander argumentiert haben, weil es sehr intensiv wurde. Ein bisschen zu heavy für die jungen Devotis. Aber es ging, man muss mal die Luft klar machen, aber es ging gut, weil der Wunsch war da, Prabhupada zufriedenzustellen durch das Training. Und das kann einen dann halten, auch wenn man unterschiedlich ist. Gut. Heute haben wir die Gemeinschaft mit einem Sadhu-Gemeinschaft, die Möglichkeit mit einem echten Sadhu-Gemeinschaft zu pflegen. Shrimi Shrupad gibt die Vorlesung heute Abend um 19.30 Uhr. Lasst uns die aufnehmen und wirklich hören, was hat er uns mitzuteilen, was ist seine Unterweisung an uns, dass wir Fortschritte machen können in diesem Leben. Es gibt nur eine oder zwei Vorlesungen, wird also sehr wichtig ist, uns mitteilen. Was aus uns werden. So, gut. Ein gutes Beispiel für Sovjet. Ich will hier noch, das ist eigentlich die höchste Persönlichkeit Gottes. Ich habe das hier so noch vorbereitet. Das muss ich doch gerade sagen. Das ist es. Ich möchte euch mal sagen, wie, also vorlesen, wie Mahaprabhu mit seinen Devotees umging. Und dann werden wir alle ein bisschen mehr Zuneigung zu Chaitanya Mahaprabhu im Herzen verspüren. Sie hat also ein Kirtan gemacht und Mahaprabhu beorderte dann die Devotees, die Kashi Mishra, dass ordentlich Prasada von Lord Jagannath geholt wurde. Da gab es verschiedene Arten von Pickles, es gab sogar einen Bärenpickel und so weiter. Das ist eine Köstlichkeit, zu Deutsch gesagt. Sri Chaitanya Mahaprabhu sah, dass die Hälfte des Gartens mit verschiedenen Prasadam gefüllt war. Dann war er sehr zufrieden. Er war völlig zufrieden zu sehen, wie Lord Jagannath diese Speise angenommen hatte. Er wollte schon gar nichts mehr essen. Dann kam 7 große Ladungen von Blättertellern, die aus dem Kekati-Baum gemacht waren. Jeder bekam 10 von diesen Tellern. Und dann wurde gesurft, also ausgeteilt. Sri Chaitanya Mahaprabhu sah denjenigen, die gechantet hatten, die Arbeit des Kirtans an. Also sie waren ganz abgekämpft. Wahrscheinlich rote Backen und so. Deswegen war er sehr begierig, sie in ausreichendem mit ausreichenden Mengen zu speisen. Alle Devotees setzten sich dann nieder und Sri Chaitanya Mahaprabhu begann persönlich Prasadam zu verteilen. Die Gottgeweihten konnten jedoch nicht Prasadam akzeptieren, bis Chaitanya Mahaprabhu saß und selber aß. Swarup Goswami informierte den Herrn deswegen. Mein lieber Herr, setz dich doch bitte nieder und verteile jetzt nicht weiter. Niemand wird losessen, bevor du nicht anfängst zu essen. Dann setzte sich auch Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinen persönlichen Gefährten nieder und speiste jeden in ausreichenden Mengen, bis sie bis zum Hals voll waren. Nachdem der Herr beendet hatte, wusch er den Mund und setzte sich nieder. Es gab so viel extra Prasadam, dass es zu Tausenden von Menschen noch verteilt wurde. Sri Chaitanya Mahaprabhu beauftragte dann Govinda, das ist der Punkt, worum es mir eigentlich geht, das war jetzt die Vorbereitung darauf, seinen persönlichen Diener und ließ Govinda die armen Bettler rufen, die unglücklich waren, weil sie so viel Armut verspürten, und ließ sie dann in ausreichenden Mengen speisen. Chaitanya Mahaprabhu beobachtete all die Bettler, wie sie Prasadam aßen, mit großer Freude und chantete Haribol, Haribol und instruierte auch sie, den heiligen Namen des Herrn zu chanten. Das ist, finde ich, so nice zu sehen, wie Chaitanya Mahaprabhu selbst Prasadam austeilen ließ an die Bettler, die von durchaus heruntergekommenen Wesen sind. Leprakrank. Sie sind ja durch Karma dorthin gekommen. Und Mahaprabhu sieht persönlich in diesem Lila, trägt persönlich Sorge, dass sie also aus ihren Bettlerlöchern und asozialen Situationen rausgezogen werden und in die Gelegenheit kommen, Prasadam zu essen. Da seht ihr Surit, er ist der wohlmeinende Freund eines jeden, auch der heruntergekommenen Neidischen und so weiter und so fort. Das ist die höchste Persönlichkeit Gottes, zu der wir eigentlich unsere Beziehung entwickeln sollten. Auch der Sadhu wird uns sagen, well, richte dich auf Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, der die Rolle eines Sadakas spielte, eine Devotee, der durch Sadhan sich langsam erhebt, sagte Mutter Sachi, warum siehst du mich als dein Sohn an? Sieh Krishna als dein Sohn an. Aber war ein Krishna. Aber das ist eines seiner Lilas. Diese Instruktion, uns zu sagen, jede Art von Beziehung ist so lange enttäuschend, wie wir nicht Krishna in den Mittelpunkt stellen und auf die
so. Hare Krishna, wir sind jetzt an ein Ende gekommen. Es ist leider ein bisschen spät geworden. Ich weiß auch nicht wieso, aber das ist einfach Zeit. Wir sind hier in dem Gefängnis aus Zeit. Das ist wieder unangenehm, wenn man über zu wenig davon. Lasst uns hier also enden ohne Fragen, weil es sonst einfach das Uferlose geht und ihr wollt sicherlich euch auf den Tag mit dem Service vorbereiten. Srila Prabhupada ki jai.